ich kann das nicht lesen. Wir, Friedrich von Gottes Gnaden, Rühmischer, Kunig zu aller Zieten Mehrer des Riechs, Herzog zu Österreich, zu Stier, zu ich weiß nicht, was da steht.
Was machst du denn da?
Ich war gestern mit meinem Uniseminar im Landesarchiv Speyer. Wir haben uns Teile vom Gatterer-Apparat angesehen und dabei habe ich diese alte Urkunde aus Wien von 1447 gefunden. Die sieht echt interessant aus und jetzt versuche ich sie zu lesen, aber ich kann die Schrift nicht so gut entziffern. Ich verstehe erst recht nicht, worum es da eigentlich geht.
Also wenn du möchtest, dann kann ich dir gerne dabei helfen. Ich glaube nämlich, ich kenne die Urkunde und zusammen schaffen wir es ganz bestimmt, sie zu verstehen.
Das wäre super.
Also erstmal ist wichtig zu wissen, dass eine Urkunde eine Rechtsquelle ist. Darin wird also ein Rechtsgeschäft dokumentiert. Hast du vielleicht irgendeine Idee, von wem dieses Rechtsgeschäft hier ausging?
Vielleicht von König Friedrich?
Ganz genau, von König Friedrich III. Wir haben hier also eine Königsurkunde vor uns. Das, was du am Anfang vorgelesen hast, ist die Intitulatio. Da wird der Autor der Urkunde mit allen seinen Titeln genannt. Generell sind die meisten Urkunden sehr, sehr ähnlich aufgebaut, also sehr formalisiert. Wenn du den Aufbau also einmal verstanden hast, dann fällt es dir wahrscheinlich viel leichter, mit Urkunden generell zu arbeiten.
Das heißt, König Friedrich III. Hat diese Urkunde verfasst?
Nee, das nicht. Aber sie wurde in seinem Namen verfasst. Den Text hat Michael Pfullendorf geschrieben. Über ihn weiß man jetzt nichts, man kann aber davon ausgehen, dass er sich mit der Rechtslage zur damaligen Zeit sehr gut auskannte. Wir würden ihn also vielleicht ein Notar oder sowas nennen. Er hat die Urkunde übrigens auch unterschrieben.
Okay, verstehe. Wie kann es eigentlich sein, dass Friedrich so viele verschiedene Titel hatte? Die Intitulatio ist ja ziemlich lang.
Ja, das hast du gut erkannt. Friedrich stammte aus dem Hause Habsburg und ab 1424 war er Herzog der Steiermark, von Kärnten und Krain und ab 1439 auch noch Herzog von Österreich. Ab 1440 war er römisch-deutscher König und ab 1452 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Also er hatte wirklich viele verschiedene Titel und Funktionen. Übrigens war er der letzte römisch-deutsche Kaiser, der in Rom vom Papst gekrönt wurde.
Mhm.
Und er saß auch besonders lange auf dem Thron, denn keiner der römisch-deutschen Kaiser hat ihn überboten. Und jetzt schätz doch mal, wie viele Urkunden, denkst du, hat er in der Zeit seiner Herrschaft in Auftrag gegeben?
Boah, keine Ahnung, vielleicht so 3000?
Ja, das ist weit daneben. Es waren vermutlich so zwischen 30.000 und 50.000 Urkunden.
Das ist ja crazy.
Ja, das ist wirklich eine Menge. Aber man nennt das Mittelalter eben auch nicht umsonst das Urkundenzeitalter.
Mhm.
Okay, also genug Infos zu Friedrich. Du willst doch jetzt vor allem wissen, was in der Urkunde steht, oder?
Ja, genau.
Also, wir haben hier jetzt keine normale Urkunde vor uns, sondern ein Freiheitsprivileg an den Bischof des Hochstiftes zu Worms, Reinhard von Rypur. Der hat sich an den König gewandt und sich beschwert, dass seine Untertanen und Bauern immer wieder von ortsfremden Gerichten angeklagt werden. Besonders oft nennt er dabei das Hofreichsgericht zu Rottweil. Der Bischof möchte diese fremde Rechtsprechung nicht länger dulden und Friedrich III. Gewährt ihm dann in Folge eben diese Freiheit. Kein fremdes Gericht darf die Mitglieder des Hochstiftes mehr anklagen. Und der Bischof war zudem dazu berechtigt, auch selbst Recht zu sprechen. Falls sich jemand nicht an diese Vorgabe hielt, musste er eine Strafe von 30 Mark Gold zahlen. Die eine Hälfte an die Reichskammer und die andere eben an den Bischof selbst. Diese Strafklausel in der Urkunde nennt man übrigens auch Sanktio.
Okay, das heißt, der Bischof durfte Recht sprechen? Aber das ist ja heute nicht mehr so. Ein Bischof ist ja heutzutage kein Richter.
Da hast du vollkommen recht. Heute können wir uns natürlich nicht mehr vorstellen, dass ein Bischof auch irgendwie Recht spricht. Aber Reinhard von Rypur war nicht einfach nur Bischof, sondern eben Fürstbischof. Und er entstammte auch noch einem Adelshaus. Und als Fürstbischof hatte er geistliche und auch weltliche Macht inne und übte Herrschaft über ein geistliches Territorium aus. Diesem Territorium stand er dann als Landesherr vor, also quasi als Reichsfürst. Dieses Prinzip, also dass Bischöfe auch weltliche Macht haben, gab es noch bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1806. Die deutschen Könige haben dieses Prinzip eingeführt, um den Einfluss von mächtigen Fürstenfamilien einzudämmen.
Verstehe, er hatte also quasi eine Doppelfunktion als Bischof und als Landesherr.
Mhm.
Aber was hat es eigentlich mit diesem Stift auf sich, den du vorhin erwähnt hast?
Mhm, das ist eine gute Frage. Und das ist natürlich jetzt kein Stift, wie du ihn dir vorstellst. Weil als Stift oder eben als Hochstift bezeichnet man die Territorien, die Bischöfe sich zu weltlichen Territorien ausbauten. Das Hochstift zu Worms war also quasi der weltliche Herrschaftsbereich der Bischöfe zu Worms.
Okay, das ergibt jetzt natürlich alles Sinn, danke.
Kein Problem. Ich würde sagen, wir haben den Inhalt jetzt auch wirklich gut erarbeitet. Wie würdest du die Urkunde denn beschreiben, wenn sie jetzt so vor dir liegt?
Also, der Text ist mit Tinte geschrieben auf einem ziemlich großen Stück Papier.
Das ist Pergament.
Was ist denn Pergament?
Pergament war im Mittelalter eines der häufigsten Schreibmaterialien und es wurde aus der Haut von Schafen oder auch Ziegen hergestellt. Und genau deswegen war es eben auch so kostbar. Und das zeigt uns hier übrigens, dass der Inhalt der Urkunde besonders wichtig war. Und wenn du genau fühlst, dann kannst du sogar noch spüren, auf welcher Seite die Haare des Tieres waren.
Das ist ultra spannend. Mir ist auch noch aufgefallen, dass um den Text herum sehr viel Platz gelassen wurde, wie so ein Rahmen.
Stimmt, das hast du gut beobachtet. Auch das zeigt uns, dass der Urkundeninhalt sehr, sehr wichtig war. Denn eigentlich wurde immer der ganze Platz auf einem Dokument genutzt, um eben möglichst platzsparend zu arbeiten.
Ah, okay. Aber was noch auffälliger ist als der Rahmen, ist bei der Urkunde das Siegel. Ich habe nachgemessen, es hat einen Durchmesser von 13,4 cm. Das Ding ist riesig, das ist fast so groß wie meine Hand.
Das stimmt, das kann man hier wirklich kaum übersehen. Weißt du denn, für was Siegel verwendet wurden?
Sicher als Schmuck, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Sie wurden verwendet, um eben eine Urkunde zu beglaubigen und dienten auch oft zur Selbstdarstellung der Herrscher. Hier in unserem Fall ist wohl beides wichtig. Wir haben nämlich ein angehängtes Herrschaftssiegel von Friedrich III. Und unten ist das Papier zur sogenannten Plika umgeschlagen. Und das Siegel selbst ist an Hanffäden befestigt. Und es besteht aus gelbem Bienenwachs.
Also die Person, die in der Mitte auf dem Thron sitzt, das ist Friedrich III.
Ganz genau. Er sitzt hier unter einem Baldachin mit gotischen Verzierungen, trägt eine Bügelkrone auf dem Kopf und hält in seinen Händen einen Reichsapfel und ein Kreuzeszepter. Und um ihn herum sind viele verschiedene Wappen zu sehen, von eben den Gebieten, die du auch schon in der Intitulatio gefunden hast. Die Schrift am äußeren Rand, die nennt man Umschrift. Kannst du sie vielleicht lesen?
Ich kann es versuchen. Also ich glaube, da steht Sigillum Majestatis Friedrich de Gratia Romanorum Regis Semper Augusti Ducis Regis. Das hat ein bisschen besser funktioniert als in der Intitulatio. Das ist lateinisch, das bedeutet, dass dieses Siegel von Friedrich III. Stammt, oder?
Ganz genau. Friedrich III. Ist der Besitzer dieses Siegels und indem dieses Siegel jetzt hier hängt, segnet er mit auch das Rechtsgeschäft ab. Du siehst auch dieses kleine rote Siegel unten.
Mhm.
Das ist hier eine große Besonderheit, das sieht man nicht oft, das nennt man Signetsiegel. Und man sieht hier jetzt ein doppelköpfiges Gesicht. Dieses Signetsiegel stammt wahrscheinlich von der Kanzlei, die die Urkunde ausgestellt hat. Wenn du das Siegel umdrehst, siehst du auch noch eine Rückseite. Erkennst du, was da zu sehen ist?
Da ist ein Adler drauf zu sehen. Ich glaube, noch mal viele weitere Wappen. Ich glaube, unter anderem auch wieder das von Österreich.
Ganz genau. Also auf diesem Siegel sehen wir wirklich viel.
Es überrascht mich wirklich, wie gut die Urkunde und das Siegel noch erhalten sind und wie viel man dadurch über die Geschichte lernen kann.
Ja, das stimmt. Urkunden sind wirklich wertvolle Quellen für uns Historiker und Historikerinnen und sie verraten uns eben neben den Rechtsgeschäften, die sie beinhalten, auch super viel über Politik und die Gesellschaft im Mittelalter. Und das hier ist jetzt ja auch nur einer der wirklich ca. 500 Originalurkunden des Gatterer-Apparats, der eben zu großen Teilen im Landesarchiv in Speyer aufbewahrt wird. Von den meisten Urkunden kannst du dir gute Digitalisate im Online-Magazin Apertus des Landesarchivs ansehen und so eben noch viel, viel mehr über mittelalterliche Geschichte lernen.
Das klingt super. Jetzt, wo ich so viel Neues über Urkunden gelernt habe, verstehe ich die anderen bestimmt auch viel besser.
Bestimmt. Und ich freue mich sehr, dass ich dir so gut helfen konnte. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann vielleicht im Landesarchiv Speyer.
Das wäre natürlich sehr cool. Vielen Dank für deine Hilfe.
Gerne. Und bis dann.
Tschüss.